Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die brasilianische Serie A ist jetzt wieder Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Fußball wurde gespielt am Wochenende in Brasilien am 12. Spieltag. Allerdings wurde dieser Fußballspieltag von hässlichen Szenen am Rande des Stadtderbys zwischen Vasco da Gama und Flamengo überschattet. Und über die müssen wir natürlich zum Einstieg leider sprechen mit unserem Kollegen Benjamin Freund von SheFootball.com, unserem Südamerika-Experten. Hallo Benny.
Hallo Malte.
Ja, Flamengo gewinnt 1:0, klettert damit in der Tabelle auf Platz 2 durch diesen Sieg bei Vasco da Gama. Aber das tritt alles in den Hintergrund, denn es gab heftige Zuschauerausschreitung.
Richtig, der 1:0-Auswärtserfolg von Flamengo rückt da ganz klar in den Hintergrund. Nach der Partie gab es schwere Ausschreitungen von Seiten der Fans von Vasco da Gama. Die Spieler von Flamengo konnten nicht das Spielfeld verlassen. Sie wurden gezwungen, auf dem Spielfeld zu verharren, waren dann auch den Pfefferspray ausgesetzt. Es gab Rauchbomben, es wurden Gegenstände aufs Spielfeld geworfen, zahlreiche Polizisten mussten eingreifen. Rund um das Stadion gab es bürgerkriegsähnliche Szenen. Und ja, der traurige Höhepunkt. Ein Fan von Vasco da Gama kam durch eine Kugel in den Hals ums Leben.
Weiß man, wer die Kugel abgefeuert hat? War das von den Polizisten? War das von Seiten der krawallmachenden Anhänger des gegnerischen Vereins?
Also die Ermittlungen laufen. Es kann sogar sein, dass es innerhalb der Fans von Vasco da Gama zu Auseinandersetzungen kam. Also auf keinen Fall von Seiten der Polizei kam die Kugel.
Du warst jetzt ja auch schon selber in Südamerika, hast die Szenen im Stadion auch schon verfolgt, auch die, ja, vielleicht auch Einlasskontrollen dort am eigenen Leib erfahren. Wie sind die Sicherheitszustände in brasilianischen Stadien normalerweise?
Ja, man kann es natürlich nicht mit europäischen Standards vergleichen. Was mich bei dem Spiel jetzt gewundert hat, bei solch Risikospielen, was ja Vasco da Gama gegen Flamengo auf jeden Fall ist, das sind ja eine der härtesten Konkurrenten, beide Teams aus Rio de Janeiro, da wird eigentlich nur eine Fangruppierung zugelassen. Das heißt, so wird den Krawallen vorgebeugt. Es hat mich jetzt bei dem Spiel gewundert, dass beide Fanparteien zu dem Spiel durften. Und das wird es in Zukunft bei dem Spiel, denke ich mal, auf jeden Fall nicht mehr geben.
Also da werden Konsequenzen gezogen aus den Vorkommnissen beim Spiel Vasco da Gama gegen Flamengo. Das Flamengo 1:0 gewann durch ein Tor von Everton und damit auf Platz 2 in der Tabelle vorrückte. Lass uns lieber über Fußball sprechen und lass uns an den anderen, möglichst weit weg, an den anderen Rand der Tabelle gucken, ins Kellerduell zu Atletico gegen Vitoria. Da gewann Vitoria mit 2:1. Wichtiger Sieg.
Richtig, im Duell der zwei Abstiegskandidaten hatte Vitoria das bessere Ende, besiegte den Tabellenletzten Atletico Goianiense mit 1:2 und kann somit die Abstiegsplätze vorerst verlassen. André Lima und Julian Correa erzielten die Tore für das Team aus Bahia. Antrigo gelang in einer ansehnlichen zweiten Hälfte der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gastgeber, doch am Ende konnte Vitoria die drei Punkte mit nach Salvador entführen.
Und das war also ein ganz, ganz wichtiger Sieg, bringt die Mannschaft erstmal auf Platz 17 mit 12 Punkten. Und am Tabellenanfang, an der Spitze, da sind weiter die Corinthians, die haben gegen Ponchi Preta mit 2:0 gewonnen. Die Corinthians einfach unbesiegbar, ohne Niederlage bisher, nur 2 Unentschieden bei 10 Siegen.
Wirklich sehr beeindruckend, was das Team aus Sao Paulo da bisher abliefert. Sie überrollen weiterhin alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Mit dem 2:0-Erfolg über Ponchi Preta sind sie der unangefochtene Tabellenführer mit nun 32 Punkten und 9 mehr als der erste Verfolger Flamengo. Die Tore bei dem Spiel erzielten Jetson und Jo kurz vor und nach der Halbzeit und es läuft einfach aktuell alles perfekt für Corinthians. Als die Gäste drückten auf den Anschlusstreffer, hielt Torhüter Cassio sogar einen von Luca getretenen Foulelfmeter und ließ somit keine Zweifel an Heimsieg aufkommen. Ponchi Preta bleibt so mit dem Tabellenmittelfeld stecken und wartet seit nunmehr 3 Spielen auf einen Sieg.
Im Mittelfeld bleiben auch Chapecoense und Atletico Paranaense. Die trennen sich nämlich 1:1, aber es gab rund um dieses Spiel noch deutlich mehr zu berichten als das, was nur im Stadion abging.
Richtig, das Spiel war jetzt nicht das Beste, möchte ich behaupten. 1:1 Tore von Sidney Clay, Marke Chapecoense. Aber nach dem Spiel wurde der Trainer Eduardo Batista entlassen, nachdem Atlético Paranaense ja schlecht in die Saison gestartet ist. Danach aber eine Serie von 5 Spielen startete und nun die Formkurve wieder nach unten zeigt, reagierten die Verantwortlichen und entließ Eduardo Batista, nachdem das Team auch in der Copa Libertadores verloren hatte. Zudem warfen die ehemaligen Bundesliga-Profis Carlos Alberto, den wir noch vom SV Werder Bremen kennen, sowie der Bundesliga-Torschützenkönig Grafitsch das Handtuch und lösten ihre Verträge aufgrund von Fanprotesten zum Abschied, dass unglücklicherweise die Dinge im Leben nicht immer so kommen, wie man es sich vorstellt.
Also 2 Stars weg aus der Mannschaft. Ist das gang und gäbe, dass die Spieler dann einfach so von sich aus ihre Verträge auflösen?
Ja, in Brasilien, da ticken die Uhren etwas anders. Nachdem die Fans auch nicht zufrieden waren, bei Atlético Paranaense es auch drunter und drüber geht. Normal ist es sicherlich nicht, aber es spricht nicht für den Verein Atlético Paranaense aktuell.
Chapecoense hatte ja auch erst vor kurzem den Trainer gewechselt. Auch diese Personalie noch nicht so besonders erfolgreich.
Richtig, ne? Das war das erste Spiel nach der Trainerentlassung. Und unentschieden ist zu wenig für Chapecoense. Wenn es so weitergeht, rutschen sie in den Tabellenkeller ab. Es ist bereits das 5. Spiel ohne Sieg für das Team aus Chapecoense.
Interessant in der brasilianischen Liga natürlich auch der Kampf um die Teilnahme an der Copa Libertadores. Und da machen sich Cruzeiro und auch Palmeiras natürlich Hoffnung. Palmeiras, die hatten ja eine kleine Siegesserie gestartet zuletzt. Die ist aber beendet durch die 1:3 Niederlage bei Cruzeiro.
Palmeiras feierte zuletzt 4 Siege in Serie. Meldet sich Cruzeiro im Kampf um die Copa Libertadores Plätze zurück und liegt jetzt nur noch 2 Punkte hinter Palmeiras. In den ersten 30 Minuten war Palmeiras eigentlich das bessere Team, drückte doch das 1:0 erzielte Cruzeiro durch Thiago Neves und kurz vor der Pause schlugen sie nochmal durch Hudson zu mit dem 2:0. Nach der Pause übernahm Palmeiras wieder das Ruder, drückte aufs Gaspedal und kam durch William zum 2:1 Anschlusstreffer. Doch Cruzeiro konzentrierte sich auf Konter, stellte sich hinten rein und erzielte letztendlich in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Elber den entscheidenden 3:1 Siegtreffer.
Die größte Überraschung des Spieltags, die gab es wohl beim Duell zwischen Grêmio und Avaí. 0:2 verliert Grêmio zu Hause gegen den, zu dem Zeitpunkt noch Tabellenletzten. Die haben den Sprung nach vorne, oder Tabellenvorletzten, die haben den Sprung dann noch ein bisschen weiter nach vorne geschafft, haben sich um einen Platz jetzt verbessert. Aber Grêmio als Zweiter der Tabelle in dieses Spiel gegangen, zu Hause offensichtlich ziemlich von der Rolle gewesen.
Ja, mich persönlich hat sehr gefreut, dass Avaí da zugeschlagen hat. Es war der beste gegen den schwächsten Angriff, der zweite gegen den vorletzten. Also die Vorzeichen vor dem Spiel waren eigentlich klar. Doch Grêmio hatte die Rechnung ohne Douglas Friedrich gemacht, der neue Torhüter von Avaí seit 3 Spielen nach einem Patzer des vorherigen Stammtorhüters die neue Nummer 1 und ist jetzt seit 3 Spielen ohne Gegentor. Grêmio biss sich die Zähne aus und Douglas Friedrich war nicht einmal durch einen Elfmeter zu bezwingen. Die Tore für Avaí fielen erst spät. Es war Wellington Schimão und Junior Dutra, die zuschlugen. Und ja, somit verliert Grêmio die Position 2 an Flamengo, während Avaí auf Position 17 klettert.
Also es sieht doch für die dann ganz positiv aus. Wir müssen auch zum Duell zwischen Bahia und Fluminense kommen. Bahia und Fluminense, die haben sich ja in den letzten 7 Spielen immer so getrennt, dass Bahia am Ende leer ausging, zumindest keinen Sieg feiern konnte. Es setzte sich fort. Ist Fluminense so ein Angstgegner jetzt nach dem 1:1? Kann man das vielleicht sagen?
Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen, dass Bahia nicht gegen Fluminense gewinnen kann. Es ist, wie gesagt, das 7. Spiel ohne Sieg für Bahia. Aber sie hatten noch Glück, dass sie zumindest den einen Punkt mitnahmen. Kurz vor Schluss sorgte ein Traumtor von Joao für den 1:1 Ausgleich, nachdem Wellington Silva bereits in der 12. Minute das Team aus Rio de Janeiro in Führung gebracht hat. Fluminense somit mit 17 Punkten auf Platz 7 weiterhin mit Tuchfühlung zu den Copa Libertadores Plätzen.
Und dann müssen wir auch noch auf das Spiel Botafogo gegen Atletico Mineiro eingehen. Das ist ja auch ein Duell. Botafogo 11. in der Tabelle, Atletico Mineiro 9. Also die liegen eng beieinander. Und so war es dann auch im Spiel. 1:1 ging es aus. Allerdings hatte sich Atletico Mineiro schon fast auf den Sieg eingestellt, bis dann in letzter Sekunde doch noch der Ausgleich fiel.
So ist es. Bis zur 92. Minute sah Atletico wie das sichere Sieger aus. Doch dann gab es Elfmeter für Botafogo, den Roger im Nachschuss dann verwandelte, nachdem Malone in der 22. Minute Atletico Mineiro bereits in Führung gebracht hatte. Was man vielleicht noch erwähnen muss, Gatito Fernandes, der von SSC Neapel umworbene Torhüter, musste verletzungsbedingt pausieren. Deshalb kam Jefferson, eine Vereinsikone, zu seinem Comeback nach einjähriger Verletzungspause. Und er hielt auch einen Elfmeter und sicherte somit Botafogo letztendlich das 1:1 Unentschieden.
Ein 3:2 Sieg sicherte dem FC Santos sein dreifacher Torschütze Copete gegen den FC Sao Paulo im Derby. 3 Tore zu machen, das ist auch, ja was, da kann man schon Heldenstatus kriegen in Brasilien auch.
Auf jeden Fall, besonders in so einem wichtigen Spiel, in einem Derby, FC Santos gegen FC Sao Paulo. Copete markierte kurz vor der Pause das 1:0 und bereits in der 66. Minute stand es 3:0 für den FC Santos. Sie sahen wieder sichere Sieger aus. Im Anschluss zeigte das Team aus Sao Paulo allerdings eine Reaktion. Zunächst vergaben sie einen Elfmeter durch Lucas Prato. Es war übrigens der 5. vergebene Strafstoß an diesem Spieltag. Das sagt man immer, dass die Engländer keine Elfmeter schießen können. Doch 6 Minuten später war Youngster Shaylon mit dem 3:1 Anschlusstreffer zur Stelle und als UC Lai in der 86. Minute das 3:2 erzielte, wurde die Partie völlig unerwartet nochmal spannend. Plötzlich kämpfte der FC Sao Paulo um jeden Ball und drückte auf den Ausgleich. Letztendlich langte es allerdings nicht. Der FC Santos überholt mit dem Sieg Palmeiras und klettert auf Position 4, während die Talfahrt des Traditionsclubs aus Sao Paulo ihren vorübergehenden Höhepunkt erreicht. Sie rangieren nun auf dem vorletzten Tabellenrang.
Und wir kommen zum letzten Spiel, das wir hier besprechen wollen. Coritiba gegen Sport Recife. 3:0 ging es am Ende für Sport Recife aus. Aber Coritiba aus Sicht der Deutschen oder aus deutschsprachiger Sicht mittlerweile ja auch sehr interessant geworden, weil ein Deutscher dort nämlich hingewechselt ist kürzlich. Alexander Baumjohann, wie kam es zu diesem Wechsel?
Unter der Woche erst gewechselt. Der Kontakt kam wohl zustande, da Alexander Baumjohann mit einer Brasilianerin liiert ist. Mhm. Und er sagte, dass er bereits während seiner Bundesliga-Zeit sich immer wieder für den brasilianischen Fußball interessiert hat. Immer wieder seine Mitspieler, seine brasilianischen danach gefragt hat. Und jetzt ergab sich wohl die Chance, zum FC Coritiba zu wechseln und die hat er ergriffen.
Und so wird er jetzt dort den Ball hinterherjagen. In Deutschland hat es ja auch durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen, nie so ganz bei ihm funktioniert. Schalke, Gladbach, Bayern, kurzzeitig seine Station, dann zurück zu Schalke, Lautern, Hertha BSC, zuletzt seinen Verein. Ja, gucken wir auf sein Debüt, das es allerdings noch gar nicht gab. Also er hat dann, nachdem er den Wechsel in der letzten Woche vollzogen hat, am Wochenende noch nicht spielen dürfen.
Nee, leider durfte er noch nicht spielen aus deutscher Sicht. Und er musste auch eine 0:3 Niederlage seines FC Coritiba mit ansehen. Die Gastgeber aus Recife überraschten, spielten zielstrebig und gewannen letztendlich verdient mit 0:3. Und der Trainer Fuchs Wanderlei Luxemburgo erlebt das Team aus Recife aktuell die beste Phase in der Serie A und ist erstmals unter den 6 besten Mannschaften Brasiliens zu finden. Auch ohne den Star Diego Souza, der mit seinem 7. Spiel in dieser Saison einem möglichen Wechsel zu Palmeiras einen Riegel vorgeschoben hätte, da man mit 7 Spielen nicht mehr den Verein wechseln darf, beziehungsweise nicht mehr für ein anderes Team in Brasilien hätte spielen dürfen. Richtig, die Tore für Sport Recife erzielten letztendlich Rogério, Wellington Meira und nochmals Rogério. Nach einem starken Start rutscht der FC Coritiba hingegen immer weiter ab und wartet seit 5 Spielen auf einen Sieg. Wir hoffen, dass Alexander Baumjohann das in Kürze ändern kann.
Da werden wir natürlich dann auch einen Blick drauf haben, wenn wir weiter darüber sprechen, über die Serie A in Brasilien. 12 Spieltage sind bereits absolviert und wir gucken nochmal auf die Tabelle. Corinthians, die spielen alles in Grund und Boden, das haben wir ja schon eben im Podcast gesagt. 32 Punkte, 9 Punkte vor Flamengo und sogar 10 Punkte vor Grêmio. Das sind die Plätze 2 und 3. Auf Platz 4 mit 20 Punkten Santos und auf Platz 5 Palmeiras mit 19 Punkten, so die Spitze in der Tabelle momentan. Ich sage vielen Dank an Benjamin Freund, den Kollegen von SheFootball.com, und wenn ihr Informationen zum südamerikanischen Fußball braucht, dann schaut vorbei bei den Kollegen von SheFootball.com auf der Webseite. Da findet ihr nicht nur aktuelle Spielberichte aus den südamerikanischen Ligen, sondern auch interessante Geschichten rund um diese Spieltage, um den Fußball im südamerikanischen Bereich und tolle Porträts von interessanten Spielern. Benny, vielen Dank.
Danke, Malte.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 3. bis 16. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich ab 9 Uhr im Programm und als Podcast über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.